Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Im vergangenen Jahr sorgte ein chinesischer Forscher für Aufsehen, der das Erbgut zweier Mädchen gezielt verändert hatte, um sie vor HIV zu schützen. Jetzt zeigt eine Studie, dass diese Genmanipulation offenbar das Risiko erhöht, an anderen Krankheiten zu sterben. Mehr dazu gleich. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie die Bakterien im Darm die Wirkung von Medikamenten beeinflussen. Und wir haben mit einer Chemikerin der ETH Zürich darüber gesprochen, wie sich gefälschte Gemälde mithilfe der Radiokarbondatierung entlarven lassen. Am Mikrofon ist heute Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Wenn Ärztinnen und Ärzte ein Medikament verschreiben, berechnen sie die Dosis meist nach Gewicht und Größe der Behandelten. Doch wie gut Arzneimittel wirken, hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Zum Beispiel vom Geschlecht, von der Ernährung oder von anderen Grunderkrankungen. Jetzt hat ein Forschungsteam aus den USA noch einen weiteren Einflussfaktor ausfindig gemacht. Auch Darmbakterien können Medikamente abbauen und damit unwirksamer machen. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten zu der Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist.
Bei manchen wirken Schmerztabletten über viele Stunden. Bei anderen lässt die Wirkung schon viel früher nach. Schon länger vermuten Forscher, dass auch die Bakterien im Darm dazu führen, dass Medikamente unterschiedlich wirken. Einige wenige Wirkstoffe werden durch Darmbakterien sogar aktiviert. Bei den meisten Medikamenten war bislang aber unklar, welchen Einfluss die Darmflora auf deren Wirkung hat. Diesen möglichen Zusammenhang haben nun Wissenschaftler von der Yale School of Medicine in New Haven genauer untersucht. Einer von ihnen ist der aus der Schweiz stammende Michael Zimmermann.
In der Literatur gibt es bereits anekdotische Hinweise, dass Bakterien aus unserem Darm Medikamente abbauen können. Allerdings gibt es eigentlich keine systematischen Studien über die Kapazität unserer Darmbakterien, Medikamente abzubauen. Und das ist eigentlich dann unser Anfangspunkt der Studie, dass wir knapp 300 Medikamente genommen haben und diese gemischt haben mit einzelnen Darmbakterien, die wir vom menschlichen Darm isoliert haben und dann den Abbau der Medikamente getestet haben.
Die Forscher untersuchten 76 Bakterien, die in menschlichen Mikrobengemeinschaften vorkommen. Je nach chemischer Zusammensetzung des Medikaments waren es unterschiedliche Bakterien, die die Wirkstoffe verdauten. Einzelne Mikroben stellten sich dabei als besonders fleißig heraus. Und insgesamt waren die getesteten Bakterien in der Lage, fast 2/3 der untersuchten Medikamente abzubauen, also in unwirksame Bestandteile zu zerlegen.
Und das hat uns sehr überrascht, dass die Zahl oder die Hitrate doch so hoch ist.
Alle Bakterien, die die Forscher untersucht haben, kommen im menschlichen Darm vor. Allerdings gibt es individuelle Unterschiede. Je nach Ernährung, Lebensstil und Erkrankungen setzt sich die Bakteriengemeinschaft eines Menschen aus unterschiedlichen Mikrobenstämmen zusammen. Und das könnte zu einem Teil erklären, warum bestimmte Medikamente bei manchen Patienten ihre volle Wirkung entfalten, bei anderen hingegen nicht. Um eine Therapie effektiver zu machen, könnte die Dosis der Medikamente deshalb an die Darmflora angepasst werden, meint Michael Zimmermann.
Das ist tatsächlich eine mögliche Anwendung. Natürlich nicht für alle Medikamente, aber für gewisse Medikamente, wo es in die Richtung personalisierte Medizin gibt, also wo man wirklich versucht, das richtige Medikament in der richtigen Dosis für den richtigen Patienten zu finden. Da gibt es tatsächlich die Idee, dass man dann Stuhlproben von den Patienten nimmt, bevor sie ein Medikament kriegen und dann aufgrund der Zusammensetzung der Darmflora entscheidet, welches Medikament und in welcher Dosis dieses zur Anwendung kommt.
Für kurzfristige Behandlungen lohnt sich dieser Aufwand vermutlich eher nicht. Doch bei Patienten mit chronischen Erkrankungen kann es hilfreich sein, die Therapie an die Zusammensetzung der Darmflora anzupassen. Oder umgekehrt, die Bakteriengemeinschaft so zu verändern, dass Medikamente besser wirken.
Wenn ein Patient wirklich ein Medikament kriegen sollte und es gibt keine anderen Möglichkeiten, jedoch seine Darmbakterien unpassend sind für dieses Medikament, kann man sich tatsächlich überlegen, ob man die Darmflora verändern kann. Und einerseits ist Nahrung natürlich da eine Möglichkeit. Oder man kann sich auch überlegen, dass man viel radikaler ist. Also dass man entweder mit Antibiotika arbeitet, das ist sehr drastisch, da hat man viel weniger Darmbakterien. Oder dass man auch Transfers von Darmflora macht.
Bei bestimmten hartnäckigen Durchfallerkrankungen wurden solche Stuhltransplantationen bereits erfolgreich durchgeführt. Doch die Folgen solcher Manipulationen sind noch nicht in allen Einzelheiten erforscht. Deshalb wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis Forscher die Darmflora beeinflussen, um Medikamente wirksamer zu machen.
Therapiefaktor Mikrobiom. Christine Westerhaus über den Einfluss von Darmbakterien auf die Wirkung von Medikamenten. Vor über einem halben Jahr wurde es bekannt. Der chinesische Genforscher He Jiankui hatte das Erbgut zweier Mädchen namens Lulu und Nana verändert, um sie vor einer HIV-Infektion zu schützen. Einige Experten warnten bereits damals, die Genmanipulation könnte gravierende gesundheitliche Folgen für die Kinder mit sich bringen. Eine aktuelle Untersuchung im Fachblatt Nature Medicine unterstützt nun diese Befürchtung. Der Molekularbiologe und Journalist Michael Lange hat sich die Forschungsergebnisse genauer angeschaut und ist jetzt bei mir im Studio. Michael, das Autorenteam dieser Studie aus den USA hat die Zwillinge ja nicht selbst untersucht. Wie konnte es trotzdem mögliche Nebenwirkungen dieser Genmanipulation erforschen?
Ja, die Genveränderung, die der Wissenschaftler He Jiankui hervorgerufen hat, das ist eine Veränderung im Gen CCR5. Und genau die gleiche Genveränderung tritt auch von Natur aus auf. Und in Europa immerhin bei 10% der Bevölkerung. Und die haben tatsächlich einen internen HIV-Schutz. Übrigens nicht vor allen Viren, da muss man, das ist kein absoluter Schutz, aber der gleiche Schutz, den hat er in dieses Zwillingspärchen eingebaut. Und dann hat er das sozusagen, ja, verglichen mit Daten, die schon vorliegen, und zwar von dieser natürlichen Genveränderung. Die Daten existieren in der UK Biobank. Da hat er insgesamt 410.000 Personen wurden in die Studie aufgenommen. Und dann konnte man tatsächlich vergleichen, ja, was verursacht diese Genveränderung und hat sie vielleicht noch andere Wirkungen außer dem Schutz vor HIV?
Wie groß sind denn diese anderen Wirkungen? Wie groß ist das Risiko, das durch diese genetische Veränderung mit sich gebracht wird? Lässt sich das beziffern?
Ja, die konnten das tatsächlich berechnen, die Wissenschaftler aus den USA, die das jetzt vorstellen. Und sie haben ausgerechnet, dass das Risiko, vor dem 76. Geburtstag zu sterben, der 76, das kam zustande aufgrund der Daten, die dort vorliegen, für andere war das jetzt so einfach nicht berechenbar. Das Risiko, vor dem 76. Geburtstag zu sterben, ist mit dieser Genveränderung um 21% erhöht. Und das ist ein deutlich erhöhtes Sterberisiko. Und das haben sie dann auch noch mit verschiedenen anderen Daten abgeglichen. Ein Beispiel, eine Ursache könnte sein, ein erhöhtes Risiko für Influenza, für Grippeviren. Möglicherweise wird die Veränderung dieses Eingangstors, das die HIV-Viren draußen lässt, erleichtert den Eintritt von Grippeviren. Und dadurch steigt das Risiko, an Grippe zu erkranken.
Ist das bei dieser Genmutation, dieser Genveränderung denn ein Sonderfall oder gilt dieses Gesundheitsrisiko grundsätzlich für jede genetische Veränderung des Menschen in dieser Art?
Man muss auf jeden Fall wissen, dass jedes Gen mehrere Funktionen hat. Ein Gen erzeugt nicht nur ein Merkmal, sondern ein Gen hat im Körper viele Aufgaben. Wenn man ein Gen verändert, dann verändert man immer auch verschiedene Körperfunktionen. Das heißt, man senkt das Risiko für eine Krankheit und erhöht das Risiko für eine andere. Und dieses Grundprinzip, das gilt grundsätzlich, wenn man ins Erbgut eingreift. Das gilt für natürliche Mutationen, das gilt aber auch für jede künstlich herbeigeführte Genmutation oder eben Genveränderung, die technisch herbeigeführt wird. Und das zeigt dieses Beispiel sehr deutlich.
Wir haben in Forschung aktuell ja schon über Risiken durch die Genmanipulation mit der Genschere CRISPR-Cas berichtet. Welche Rolle spielt dieses Handwerkszeug für die Risiken durch Gentechnik allgemein und in diesem besonderen Fall?
Definitiv ist es so, dass die Genschere nicht immer genau schneidet. Daran wird aber gearbeitet, die neuen Versionen werden immer besser und man versucht inzwischen, dieses Risiko der sogenannten Fehlschnitte möglichst auszuschließen. Das kann auch sein, dass es immer besser wird. Aber was jetzt beobachtet wird, ist ja ein genetisches Risiko, was durch einen richtigen Schnitt hervorgerufen wird. Das ist ja kein Fehlschnitt, sondern ist ein richtiger Schnitt. Und dagegen kann man eigentlich gar nichts machen. Eine Genveränderung führt zwangsläufig zu Risiken.
Was ist das Fazit aus den aktuellen Erkenntnissen?
Es ist auf jeden Fall so, dass man immer mit einem Risiko einhergehen muss, sobald man das Erbgut eines Menschen verändert. Also immer auf jeden Fall dann, wenn eine Keimbahntherapie vorgenommen wird. Das heißt, wenn alle Zellen eines Menschen verändert werden und diese Genveränderung an die nächsten Generationen weitergegeben wird. Das ist nicht ohne Risiko möglich.
Michael Lange über die Risiken der Genmanipulation durch den chinesischen Forscher He Jiankui. Vielen Dank. Die selbst gesteckten Klimaziele für dieses Jahrzehnt wird Deutschland deutlich verfehlen. Die Politik blickt daher schon auf den Zeitrahmen bis 2030. Unter anderem geht es dabei um die Frage, ob das CO2 aus Schornsteinen von Industrieanlagen sinnvoll genutzt werden könnte, statt es in die Atmosphäre zu blasen. Genau damit befassen sich bis heute Fachleute auf einer Tagung am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, kurz EMBL, in Heidelberg. Helmut Nordwig hat auf der Konferenz für uns recherchiert.
Für Chemiker ist das Treibhausgas Kohlendioxid praktisch unbrauchbar, denn es reagiert nur, wenn man sehr viel Energie hineinsteckt. Aber Lebewesen haben gelernt, sich dieser Quelle doch zu bedienen. Sie verfügen über Biokatalysatoren, also Enzyme, die CO2 umwandeln können. Etwa zu Ethanol, auch bekannt als Trinkalkohol, mit dem man zum Beispiel Autos antreiben kann. Die Firma LanzaTech betreibt eine Industrieanlage in den USA, die solche Bakterien nutzt, erklärt der Geschäftsführer Michael Köpke.
Bei unserer ersten kommerziellen Anlage verwenden wir Abgase von einem Stahlwerk, die normalerweise eben in der Atmosphäre landen würden. Wir fangen die ab, bevor sie rausgehen, und füttern die dann eben unseren Bakterien.
Es handelt sich um den Stamm Clostridium autoethanogenum. Er setzt 90 von 100 Kohlenstoffatomen aus CO2 zu Ethanol um. Ein sehr effektiver Prozess also. Rund 30 Millionen Liter des Alkohols hat das Unternehmen bereits hergestellt, seit die Anlage im letzten Jahr in Betrieb gegangen ist.
Ethanol geht direkt in den Pool für Kraftstoffe für Autos. Wir sind dabei, weitere Anlagen zu bauen, also ein weiteres Stahlwerkprojekt in Gent in Belgien und Projekte in Indien und Südafrika, die Metallverarbeitungsgase und Raffinerieabgase, die andernfalls nicht verwendet werden können, benutzen.
Aus dem CO2-basierten Ethanol stellt das Unternehmen auch Kerosin her. Es unterscheidet sich in der Leistungsfähigkeit nicht von fossilem Flugzeugbenzin, wie ein Test bei einem Überseeflug zeigte. Ferner können mit dem Verfahren auch chemische Rohstoffe erzeugt werden.
Durch genetische Modifikationen von dem Organismus können wir eben nun anstelle von Ethanol zum Beispiel Aceton machen, was für Plexiglas verwendet wird, oder zum Beispiel Polypropylen, das für Plastik verwendet wird.
Etwa 7% des weltweiten CO2-Ausstoßes ließen sich reduzieren, wenn das Treibhausgas konsequent genutzt würde, sagt Michael Köpke, nämlich überall dort, wo es einigermaßen konzentriert anfällt, bei Stahl- und Zementwerken, Müllverbrennungs- oder Biogasanlagen. Neben Ethanol ist auch Methan ein Produkt, das Mikroorganismen aus Kohlendioxid herstellen. Und zwar so rein, dass es direkt ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Dass dieses Methan dann wieder verbrannt wird und dabei CO2 freisetzt, ist für Doris Hafenbradl von der Planegger-Firma Elektrocher trotzdem sinnvoll.
Es ist erstmal ein Recycling von CO2, also CO2, was normalerweise in die Atmosphäre geht, wird verwandelt in ein Methanmolekül, was dann durch einen Verbrennungsvorgang typischerweise auch wieder zu CO2 wird. Aber das kann dann also im Recyclingverfahren verwendet werden. Und zusätzlich muss man auch bedenken, dass jedes erneuerbare Methanmolekül ein fossiles Methanmolekül ersetzt. Das heißt, wir reduzieren damit die Entnahme von weiteren fossilen Quellen.
In Kopenhagen betreibt das Unternehmen die weltweit größte Anlage, die Methan aus Kohlendioxid herstellt. Trotzdem ist der Maßstab noch viel zu klein, um die Treibhausgasbilanz nennenswert zu beeinflussen. Und wirtschaftlich lohnen sich beide Projekte bisher auch nicht. Doch das könnte sich rasch ändern, wenn der CO2-Ausstoß durch eine Steuer oder Abgabe deutlich teurer wird. Dann dürfte das Interesse an Verfahren, die Kohlendioxid zu Treibstoffen und Chemikalien umwandeln, deutlich zunehmen.
Ein Beitrag von Helmut Nordwig. Fälschungen in der Kunst sind mitunter raffiniert. So hat zum Beispiel der Restaurator und Kunsthändler Han van Meegeren alte Leinwand neu bemalt, um seine modernen Fälschungen auf natürlich gealtertem Untergrund zu präsentieren. Jetzt beschreibt ein Forschungsteam im Fachblatt PNAS, dass sich auf diese Weise gefälschte Bilder mithilfe der Radiokarbondatierung entlarven lassen. Dabei wird das Alter kohlenstoffhaltiger Materialien anhand von radioaktiven C14-Atomen rekonstruiert, die mit konstanter Rate zerfallen. Vor der Sendung habe ich mit einer der Studienautorinnen telefoniert, Laura Andrix, Chemikerin an der ETH Zürich. Meine erste Frage war, wodurch gefälschte Gemälde bislang meist auffliegen?
Also Fälschungen werden heute normalerweise erkannt mittels vieler Hinweise, von der Herkunft von Gemälde, von der Art, wie es gemalt, oder von Unterschrift. Es ist wie ein Detektivarbeit. im Sinne von wissenschaftlicher Analyse wird die benutzte Material charakterisiert und da werden Pigmentanachronismus gesucht. Das heißt Pigment, die nicht da sein sollen.
Das heißt Pigmente oder Farben, die zu dem Zeitpunkt, als dieses Gemälde angeblich entstanden ist, die es da noch gar nicht gab, die noch gar nicht existierten.
Genau, ja, die gar nicht da sein könnten.
Wie sind Sie jetzt dazu gekommen, die Radiokarbon-Datierung zum Aufspüren gefälschter Gemälde einzusetzen?
Also grundsätzlich ist die Kohlenstoffdatierung schon gut bekannt und vielfach angewendet. Nun, wenn man Kunstobjekt betrachtet, ist oft nur das Trägermaterial untersucht. Das heißt, wenn man von einem Gemälde spricht, nimmt man entweder das Holzrahmen oder die Leinwand. Aber das ist problematisch, weil Fälscher wissen das und wenn sie wollen zum Beispiel die Illusion von Authentizität erstellen, sie nehmen eine ältere Gemälde und sie kratzen die Farbe weg und malen drauf neu. Das heißt, sie machen so quasi Recycling. Und dann, wenn man die Leinwand datiert, dann kriegt man nicht die richtige Alter. Die Neuigkeit von der Methode mit der Kohlenstoffdatierungsmethode, was wir jetzt verwendet, ist, dass wir die Leinwand als auch die Farbpigment untersucht hat. Und die Grund ist, dass die Bindemittel, welche mit der Farbe gemischt ist, ist repräsentativ von der Zeit von Malen und dadurch kann man überprüfen, ob die Gemäldeträger recycelt würde oder nicht.
Wie viel Material braucht man für so eine Radiokarbon-Datierung? Ist die Unversehrtheit des untersuchten Bildes dabei eventuell gefährdet?
Wenn die Kohlenstoffdatierungsmethode erfunden war, brauchte man mehrere Gramm Material, weil da hat man tatsächlich die Anzahl Zerfall von Atomen gezählt. Aber jetzt mit technologischem Fortschritt hat man das minimiert. Man misst die C14 zu C12 Verhältnis und das mit einem Beschleuniger Massspektrometer und dafür braucht man eigentlich nur ein Milligramm Kohlenstoff und jetzt schaffen wir noch kleiner zu sein, wenn man gasförmig Proben misst und da kann man in den Mikrogrammbereich gehen.
Sie haben die Methode jetzt beispielhaft an einer bekannten Fälschung durchgeführt. Das ist ein Gemälde des 1954 geborenen Robert Trotter. Eine Dorfszene mit Pferd, die er auf 1866 datiert hat. Wie sind Sie dabei vorgegangen?
Wir haben zwei Proben analysiert, also eine Faser und eine Farbpartikel. Und beide waren kleiner als 0,5 Milligramm. Beide wurden mit der Kohlenstoffdatierungsmethode gemessen. Die Leinwand ergibt ein Resultat, die passt zu den Zuschreibungen vom 19. Jahrhundert. Nun, die Datierung von das Bindemittel widerspricht der Datierung des Leinwein und zeigt, das war ein Produkt schon nach 1950.
Er hat zwar eine alte Leinwand benutzt, aber sozusagen moderne Farbe verwendet.
Genau, ja, das ist genau richtig.
Hat diese Methode, die Radiokarbon-Datierung, Potenzial, sozusagen standardmäßig als Fälschungstest eingesetzt zu werden? Haben da Kunsthändler schon Interesse bekundet?
Fälschung sollen immer in einem größeren Kontext betrachtet werden. Meiner Meinung nach ist das die C14-Methode ist eine weitere Indiz für Authentizität nachzuweisen, aber es kann nicht allein verwendet sein. Und ja, es gibt schon großes Interesse dazu, weil wenn es geht darum, die Echtheit von berühmten Gemälden nachzuweisen, sind viele interessiert. Und da haben schon ein paar sich gemeldet.
Die Chemikerin Laura Andrix über das Erkennen gefälschter Bilder mithilfe der Radiokarbon-Datierung. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen, heute von und mit meinem Kollegen Michael Stang, der gerade zu mir ins Studio gekommen ist. Und in der ersten Meldung geht es darum, dass Elefanten mithilfe ihres Rüssels rechnen können.
Bei Experimenten mit asiatischen Elefanten haben Biologen der City University of New York untersucht, ob die größten Landwirbeltiere bestimmte Futtermengen am Geruch unterscheiden können. Dazu bereiteten die Wissenschaftler 11 Eimer mit unterschiedlichen Füllmengen an Sonnenblumenkernen vor. Die 6 Elefanten wurden dann zu 2 der Gefäße geführt, deren Füllung sie riechen, aber nicht sehen konnten. Wie die Forscher im Fachblatt PNAS schreiben, war das Ergebnis nach mehr als 150 Testläufen eindeutig. In mehr als 80% der Fälle entschieden sich die Tiere für das Gefäß, in welchem sich mehr Sonnenblumenkerne befanden. Demnach können die Tiere allein anhand des Geruches eine Füllmenge im Vergleich zu einer anderen richtig einschätzen.
Stammzellforscher berichten von einem weiteren Erfolg.
Einem internationalen Genetikerteam ist es eigenen Angaben zufolge zum ersten Mal gelungen, eine besondere Form embryonaler Stammzelllinien aus Schweineembryonen zu gewinnen. Diese können sich selbst erneuern, wodurch sie sich prinzipiell unbegrenzt vermehren lassen. Die neuen Zelllinien ebnen den Weg für die weitere Forschung in der Embryonalbiologie, Genetik, Medizin, Biotechnologie und Landwirtschaft, heißt es im Fachblatt Nature Cell Biology.
Elektroautos werden die Klimabilanz erst spät positiv beeinflussen.
Ein englisch-deutsches Forschungsteam ist am Beispiel des Vereinigten Königreichs der Frage nachgegangen, ab wann Elektrofahrzeuge die Klimabilanz des Straßenverkehrs verbessern werden. Die Klimabilanz errechnet sich nicht nur durch die Anzahl der Fahrzeuge und die durch das Fahren gebildeten Emissionen, sondern auch durch jene, die bei der Stromerzeugung und bei der Produktion der Fahrzeuge entstehen. Wie die Forscher im Fachblatt Applied Energy darlegen, werden im Vereinigten Königreich bis 2030 Elektroautos kaum einen Einfluss auf die CO2-Emissionen im Verkehrssektor haben. Erst ab 2040 werden die klimaschädlichen Emissionen deutlich sinken, so die Studienautoren.
Die Menschheit hat Steinwerkzeuge mehrfach erfunden.
Schon vor 3,3 Millionen Jahren haben menschliche Vertreter primitive Steinhämmer zum Knacken von Nüssen genutzt. Unklar war bislang, wann Menschen damit begannen, Steinwerkzeuge systematisch anzufertigen und zu benutzen. Die ältesten bislang bekannten Belege dafür sind rund 2,5 Millionen Jahre alt. Jetzt präsentiert ein internationales Archäologenteam im Fachblatt PNAS neue Funde aus Äthiopien. In rund 2,6 Millionen Jahre alten Schichten haben die Forschenden scharfkantige Steinwerkzeuge entdeckt, sowie hunderte von kleinen Steinabschlägen, die von der Produktion dieser Werkzeuge herrühren.
Psychologen entwickeln einen Test für Computerspielsucht.
Im September 2018 hat die Weltgesundheitsorganisation die Computerspielsucht als psychische Erkrankung anerkannt. Nun veröffentlichen Forscher der Universität Ulm den ersten psychologischen Test für die sogenannte Gaming Disorder. Den Online-Test haben sie an mehr als 550 Studierenden aus Großbritannien und China erprobt. Er soll nun die Grundlage einer groß angelegten wissenschaftlichen Untersuchung bilden.
Der Wissenschaftsverlag Elsevier hat sich mit Polen geeinigt.
Wie das Unternehmen mitteilte, hat sich Elsevier gestern mit dem polnischen Konsortium für Hochschulbildung auf eine neue, auf 3 Jahre ausgelegte Nationallizenz geeinigt. Damit erhalten über 500 Universitäten und Forschungseinrichtungen in Polen unter anderem Zugang zu wissenschaftlichen Zeitschriften auf Science Direct, Elseviers Plattform für Peer-Review-Literatur. Im Rahmen der Vereinbarung wird der Verlag zudem Polen bei wissenschaftlichen Open-Access-Publikationen unterstützen.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 4. Juni. Roboter für das Leben auf dem Mars. Seit Jahrzehnten bemühen sich Fachleute darum, auf dem Mars Spuren möglicher früherer Lebensformen nachzuweisen. Doch weder die stationären Viking-Sonden der 1970er Jahre noch die mobilen Marslander der letzten 2 Jahrzehnte hatten Erfolg. Bislang gibt es keine klaren Belege für solche einstigen Lebewesen auf dem äußeren Nachbarplaneten der Erde. Um sicherzugehen, nicht mit falschen Methoden zu arbeiten, haben Wissenschaftler aus den USA, Neuseeland und Singapur jetzt entsprechende Untersuchungen in der Atacama-Wüste im Norden Chiles vorgenommen. Die extrem trockenen Regionen dort, in denen es zum Teil seit Jahrzehnten nicht geregnet hat, gelten als marsähnlichste Landschaft auf unserem Planeten. Mithilfe eines autonom arbeitenden Bohrers entnahmen die Forscher Bodenproben aus bis zu 80 cm Tiefe und untersuchten sie mit mehreren unterschiedlichen Methoden auf Lebensspuren. Parallel dazu wurden an den gleichen Stellen manuell Proben entnommen und analysiert, um so die Leistungsfähigkeit der robotischen Suche zu überprüfen. Tatsächlich entsprachen die Ergebnisse beider Vorgehensweisen einander. Nach Ansicht der Wissenschaftler ein Beleg für die Ebenbürtigkeit der autonomen Bodenerkundung. Allerdings waren die Analyseverfahren in beiden Fällen wesentlich komplexer als alles, was bislang Mars-Rover auf dem roten Planeten durchgeführt haben. Trotzdem gehen die Forscher davon aus, dass sich etwaige Lebensformen auf dem Mars auch durch unbemannte Missionen finden lassen.
Das war Forschung aktuell heute mit Lennart Pyritz am Mikrofon. Und noch ein Hörtipp: Morgen Vormittag ab 10.10 Uhr geht es in der Sendung Länderzeit um das Thema Deutschland unter Handelszwang. Was geschieht mit unserem Plastikmüll? Einen schönen Abend noch und danke fürs Zuhören.